Viel Spaß mit Fest und Flauschig wünscht die DKMS. Olli und Jan besiegen gemeinsam Langeweile. Besiege du mit uns Blutkrebs und registriere dich jetzt unter dkms.club.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und Flauschig geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Papa, wie lange geht das mit diesem Virus noch?
Na, wenn's nach mir ginge, dann höchstens bis nächsten Mittwoch.
Ich würde so gern zum Training. Ich möchte Freunde sehen.
Glaub mir, ich hätte auch Bock, mal wieder ein Konzert zu sehen. Lass uns positiv bleiben, Hoffnung und Liebe streuen. Vielleicht kann dann die Sonne sogar für die Haters scheinen.
Lasst uns zusammenhalten, egal ob groß oder klein.
So ab ins Bett, denn jetzt zieh ich mir fest und flauschig rein.
Na 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 na.
Na 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 na. Hello everybody, es ist Mittwoch. Mit einem zuckersüßen Intro melden wir uns kurz mal zur Mitte der Woche. Hier ist Fest und Flauschig. Jan Böhmermann, mir zugeschaltet, mit einem schelmischen Grinsen. Ja. Du siehst wieder aus wie eine kleine Muppets-Figur von dir selber, so siehst du heute aus.
Olli, hallo. Ich begrüße dich auch recht herzlich. Mir zugeschaltet, Olli Schulz, heute mit so einem seriösen Business-Blick. Was ist denn da los
Business
bei dir?
Business Olli ist back. Die Wirtschaft wird wieder angekurbelt. Ich will zurück ins Business, habe ich mir überlegt.
Nee, du siehst wirklich so aus, als hättest du heute irgendwie bei, keine Ahnung, bei Netflix gesessen oder mit Spotify irgendwie heiße Deals gemacht. Was ist denn da los? Was hast du in der Pipeline, Olli?
Ich habe nichts in der Pipeline. Ich sitze hier ehrlich gesagt noch mit meiner Rick und Morty Schlafhose, die ich wieder angezogen habe, nachdem ich mit Juri Gassi war. Mhm. Siehst du?
Oh ja.
Nur von oben, das ist wie bei einem Tagesschausprecher, die auch nur obenrum immer gut aussehen. Jan, ich moderiere heute zum ersten Mal mit dem Anschluss meines neuen MacBook Pros, was ich mir gekauft habe.
Das gibt's doch gar nicht. Du hast mal ein bisschen Geld ausgegeben, aber die Wirtschaft angekurbelt, wenn auch nur die amerikanische, das ist aber schön.
Ich habe ein MacBook Pro mir tatsächlich gekauft, das zweite in meinem Leben. Das erste habe ich mir 2006 gekauft. Das hat mir viele wertvolle Dienste erwiesen, musste mit mir aber auch in die Untiefen, in die Niederungen des Internets eintauchen. Während das neue, ein ganz jungfräuliches, noch mit keinen Daten belastenden, also belesenen oder überhaupt mit keinen Informationen, es ist ein newborn Baby.
Geh vorsichtig damit um, du weißt, wie zerbrechlich frische MacBooks oder überhaupt neue Laptops sind. Da darfst du nicht, da musst du aufpassen, auch wie du so die Pornoschraube andrehst, da musst du wirklich ganz vorsichtig, ganz langsam erstmal den Computer ranführen an deine Gewohnheiten.
Ja, habe ich mir vorgenommen. Keine Erotik auf diesem Laptop. Das wird eine erotikfreie Zone. Wirklich. Aber was mich mal nervt, damit wir nicht schon wieder gleich bei diesem Thema sind.
Ah ja, Entschuldigung.
Es nervt mich, dass die USB-Anschlüsse auf einmal Mini-USB-Anschlüsse sind.
Nein, nicht, das ist USB-C. Das ist nochmal was ganz anderes. Wenn es wenigstens Mini-USB wäre, dann könnte man die gleichen Anschlüsse verwenden, die man auch für irgendwelche, keine Ahnung, Bluetooth-Boxen hat zum Aufladen. Aber es ist nochmal ein Format, was eigentlich hauptsächlich an der Switch ist das dran und an Apple-Geräten ist das dran.
Das ist doch nur eine Machtdemonstration von Apple, um zu sagen, wir können mit euch machen, was wir wollen. Wir wechseln die Module und die Schalter so oft, wie wir wollen. Und ihr spielt da einfach mit, weil ihr unsere Produkte kauft. Als nächstes muss man sich eine frisch gezielte, geschierte Kartoffel oben auf die Mitte vom Laptop. Dann ist da so eine Einkerbung. Und die muss da immer drauf liegen. Und sonst geht das nicht mit so einem Sensor. Irgend so eine verrückte Idee. Oder zwei geschälte Karotten, die man links und rechts in so eine Öffnung reinschieben muss. Nur einfach, damit die zeigen, wir können.
Weil Apple möchte den User zu seiner Bitch machen. Das ist eine geile Idee eigentlich. Nee, aber diese USB-C-Scheiße habe ich auch keinen Bock drauf. Man hat vor allem da 70 Adapter, weil man ja... Du kennst meine Adapterkisten. Du weißt, du warst ja schon mal in meinem Studio.
Das sind richtige Adapterkisten. Also das muss man mal was ich sage. Wenn ihr mal wirklich im Lexikon unter Adapterkisten guckt, dann seht ihr die von Jan. Da
ist ein Bild von mir drin.
Ja, aber es ist auch so, ich bin auch neulich mit dem Mietwagen gefahren und da habe ich dann 5 in Hamburg war das, weil ich wollte unbedingt mein Handy am Wagen anschließen und musste da auch so ein Mini-USB oder USB-C extra von meinem Handy suchen und war bei 5 kleinen Handyläden am Steindamm, bis einer das für dich rausgerückt hat und der das wirklich hatte. Es ist eine belastende Sache. Das stresst mich fast so wie Bluetooth-Anschlüsse auch.
Da fällt mir gerade ein, die Geschichte, die habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt, als ich mir den Tesla ausgeliehen hatte für ein Wochenende und in Berlin rumgefahren bin. Und das ist von so einem Verleihdienst oder von so einer Autovermietung, habe ich dir auch schon empfohlen, wir sagen den Markennamen jetzt nicht, wo man gar nicht mehr an irgendeine Verleihzentrale muss oder mit Menschen zu tun hat, sondern das alles über App machen kann. Und weil ich keine Ahnung hatte, wie man mit so einem Elektroauto fährt, habe ich den so leer gefahren, dass der wirklich nur noch 1 Kilometer fahren konnte. Und dann hatte ich wirklich kurz die Eingebung, wäre es theoretisch möglich, mein angeschlossenes Mobiltelefon gibt ein bisschen Akku ans Auto. Hat nicht funktioniert. Und dann bin ich wirklich auf die letzten Meter in Berlin-Schöneberg auf so einen Ladeplatz raufgerollt. Und das war so knapp und das war auch echt unheimlich, dass ich dann einen Anruf bekommen habe, und zwar von dieser Autoverleihfirma, die offensichtlich meinen Wagen und den Akkustand getrackt haben die ganze Zeit und gemerkt haben, ach du Scheiße, fährt nur noch 1 Kilometer, brauchen Sie Hilfe, hat er mich gefragt. Und zwar ein Typ mit einer ausländische Nummer aus dem europäischen Ausland, aber der hatte einen ganz deutlich indischen Einschlag in der englischen Sprache. Das war mega creepy. Und ich hab dann da vor dem Auto gestanden, war ich völlig durchgeschwitzt, weil ich so eine Angst hatte, dass der Wagen nicht mehr weiterfahren könnte. Und ich dann irgendwie in Berlin gestrandet bin. Was macht man denn auch dann, wenn das Elektroauto auf alle
das,
ist?
Das interessiert mich. Mich hätte interessiert, was er gemacht hätte. Hättest du gesagt, ja, ich brauche Hilfe. Was hätte der Mann dann gemacht?
Funkstrom. Hätte wahrscheinlich aus Indien über einen europäischen Drittstaat hätte Funkstrom nach Berlin-Schöneberg geschickt. Ich stand dann auch auf dieser, ich habe gerade heute meine Handy-Icons, meine Apps sortiert und habe da diese Apps wiedergefunden, die ich in völliger Panik drauf installiert habe. Shell Recharge, E-Charge, Charge EV, man muss Mobility Plus. Wenn man Elektroauto hat, muss man nämlich 80 Apps auf dem Handy drauf haben, womit man den 30.000 verschiedenen Ladestationen in ganz Deutschland notmäßig sein Auto aufladen kann. Und ich stand an so einer Ladestation in Schöneberg und bin wirklich auf den letzten Metern darauf gerollt. Also wirklich, stand nur noch auf dem Display nur noch 1 Kilometer. Ich stieg aus, das Handy klingelte.
Ach, das ist schon unheimlich, ne? Die wissen auch genau, wenn der Fahrt den Penis aus der Hose holst. Also alles. Die wissen, da kannst du nichts machen.
Habe ich aber, ich wusste schon, im Tesla sind so viele Kameras und Sensoren, da lass ich lieber den Penis lieber drin. Das kriegt er ja.
Ungewöhnlich für dich während der Autofahrt.
du weißt normalerweise, naja, lass uns das nicht weiter vertiefen. Ich habe eine tolle Empfehlung, weil heute Mittwoch ist und das ist ein bisschen auch unsere Empfehlungssendung. Ich habe was ich dir empfehlen möchte, und zwar, pass auf, aus dem linearen Fernsehen. Ich sehe deinen gespannten, hast du einen Schlaganfall gehabt oder was ist das?
Nee, ich dachte, da kommt jetzt was. Oder ein Einspieler oder
nee, du irgendwas. Guckst so leer in die Kamera.
Nee, ich dachte, jetzt kommt irgendwas.
Nee, und zwar ist es eine Fernsehsendung, die läuft auf Sat.1 und die heißt Hochzeit auf den ersten Blick. Und ich weiß nicht, kennst du die?
Ja, voll asozial. Habe ich einmal ich bin ja abends auch öfter mal jetzt wieder hart am Fernseher, ne? Und da muss man sagen, ey, was es so für Scheißsendungen gibt. Unglaublich. Aber diese, wo die dann sofort heiraten, keine Ahnung, aber die Menschen sind auch, jetzt ist auch gerade für Trash-TV absolut, jetzt kriegt man die besten Opfer für die Kamera. Weißt du warum? Weil keiner weiß mehr in dieser orientierungslosen Zeit sowieso noch irgendwas mit sich anzufangen. Also werden die jetzt alle da in diesen Sendungen irgendwie, und diese Sendungen haben nochmal ein neues Level. Seit dem Sommerhaus der Stars gibt es keine Barrieren mehr im deutschen Fernsehen.
Aber es ist keine Sendung, über die ich lästern wollte, sondern eine Sendung, die ich wirklich gerne gucke, weil ich weiß nicht, warum sie es machen oder wie sie es machen. Sie casten Leute, wo man nicht das Gefühl hat, dass die völlig am Ende sind und dass das die einzige Option ist, die ihnen noch bleibt im Leben, sondern das sind echt vernünftige, nette, gut aussehende Leute eigentlich, die sich, das muss man vielleicht mal den Leuten, die es nicht kennen, erklären, auf das Experiment einlassen, weil sie schlechte Erfahrungen haben mit Beziehungen. Die heiraten einen Unbekannten in einer Fernsehsendung. Das heißt, bis zu dem Moment, wo sie vorm Traualtar stehen, wissen sie nicht, wer da gleich den Gang entlang läuft. Und das ist doch sehr unterhaltsam und erschreckend, wie viele Leute dann immer noch zusammen sind nach einem Jahr zum Beispiel.
Ja, das ist nämlich auch vielleicht erschreckend, dass man daran feststellt, es gibt ja die Theorie, dass man sagt, eigentlich ist es relativ egal, mit wem du zusammen bist. Solange halbwegs so ein paar Eckdaten stimmen, kannst du dich mit jedem Menschen arrangieren eigentlich. Und dieses Ding, diese Illusion von, du bist der eine für mich und wir gehen zusammen durchs Leben, ist nichts anderes als so ein großer chemischer Prozess, der am Anfang da ist, damit man sich überhaupt auf was einlässt. Und im späteren Verlauf besteht eine Beziehung sowieso nur noch aus Arrangements, Verabredungen und aus System, und wenn man das einhält, kann man ziemlich gut mit irgendeiner random Person bis zum Ende seines Lebens zusammen glücklich sein.
Und man überspringt quasi bei Hochzeit auf den ersten Blick diesen ersten Teil, wo aufregender Sex und spannende Erlebnisse passieren, und ist dann direkt in diesem Random-Modus, wo man einfach mit irgendwem irgendwie so einigermaßen zusammenbleiben kann.
Nee, ja, und vor allem könnte es aber auch sein, wenn du dich sexuell attraktiv findest, dass du tatsächlich nach der Hochzeit noch Sex hast. Weil meistens ist es ja so, dass man erst heiratet, wenn der Hormonpart schon vorbei ist und man sich irgendwann denkt, komm, jetzt sind wir so lange, jetzt können wir auch heiraten. Und dann ist es eigentlich nur noch Verwaltung. Aber wenn du einen Fremden, den du attraktiv findest, heiratest, dann hast du erstmal vielleicht diese 2 Jahre innerhalb der Ehe, die dir sonst immer nur vor der Ehe vergönnt sind.
Naja, ich möchte diese Sendung auf jeden Fall mal empfehlen. Guck dir die mal an und nicht mit so einem kritischen Auge, sondern wirklich, das ist wirklich nicht so schlecht gemachtes Fernsehen und das ist eigentlich nicht so scheiße, wie man das normalerweise von Sat.1 erwartet. Kann man wirklich ganz gut gucken und auch, also ehrlich gesagt, waren da wirklich ganz nette Leute, normale, nette Leute Klar. dabei und man wundert sich dann, wie die dann das hinbekommen mit irgendwelchen komischen wissenschaftlichen Algorithmen, vieles auch Quatsch, dann wirklich Leute zu finden, die irgendwie zusammenpassen und das haut dann irgendwie hin. Das ist echt, fand ich schon, naja, wollte ich nur mal kurz.
Ich weiß, ich habe auch, glaube ich, nur den Trailer gesehen. Ich guck's mir mal an. Danke für diese Empfehlung. Ich habe auch eine Empfehlung. Ich habe gesehen eine Dokumentation auf Arte beim Rumseppen über Hans Schaumburg, hieß der, glaube ich, Schaumburg. Das war der erste Tierfilmer, der im Rahmen der Kolonialisierung, guck mal, das Wort kann ich immer so schwer aussprechen.
Kolonialisierung
in Afrika war und am Anfang auch ein ja, Großwildjäger war, allerdings im Rahmen seiner Besuche doch seinen Blickwinkel und alles ganz schön verändert hat und sich stark gemacht hat für Afrika, für den Kontinent und sein ganzes Leben lang dafür gekämpft hat, also die Tiere, also es ist ein Bericht, der beschreibt, wie das in diesem, wie heißt der nochmal, der
Kruger Nationalpark,
wie dort irgendwie eine Veränderung stattgefunden hat. Als dort die Straßen, die ersten geöffnet worden sind in den 30er Jahren, gab es genau 2 Autos, die da längs gefahren sind. Heute sind es irgendwie 30.000, die da durchfahren und es sind Staus und es hat wenig noch mit der im Ursprung zu tun. Es ist auf alle Fälle ein tolles Porträt gewesen. Ich glaube, es gibt es in der Arte Mediathek und ich fand das einfach einen ganz tollen Bericht, wie jemand sich verändern kann, wie auch die Liebe zur Natur, zu den Tieren dargestellt wird. Und das ganze Ding war einfach eine schöne, tolle Dokumentation, die mich überrascht hat, weil sie beim Seppen bin ich hängen geblieben und fand es ganz toll. Hans Schaumburg heißt der Mann, hieß der Mann, genau. Und wie die Doku heißt, das müsst ihr jetzt selber rausfinden, aber es gibt auch Internet. Dazu auch mal eine Sache an all die Leute, die immer schreiben mir, ey, du hast neulich über das und das geredet, wie hieß das nochmal oder das, ey, dann hört die Sendung nochmal nach. Die Digitalisierung ermöglicht dir so viel. Ich kann jetzt nicht jedem nochmal schreiben, wo ich was gesagt habe oder wie die Serie hieß. Echt jetzt.
Oder wo findet man das und das, wo ich immer anfordere, ey, Alter, ganz ehrlich, google doch einfach. Ist doch viel einfacher zu googeln, als irgendeinem komischen Typen, der einen Podcast macht, eine lange Mail auf oder eine Nachricht auf Instagram zu schreiben. Google doch einfach. Dafür ist
ja,
das
ich bin auch von einer anderen Sache noch genervt bei Instagram. Ich schreibe immer mal gerne Leuten zurück. Und natürlich schreibe ich auch normale Sachen denen und antworte auf Kritik, wenn ich die Zeit finde oder auch nicht. Und dann hat neulich jemand irgendwie mit mir geschrieben und dann hat er einen Screenshot einfach online gestellt auf Twitter oder so. War nichts Verwerfliches, nichts Blödes rum. Darum geht's mir nicht. Ich finde auch, dass das so ein Schritt ist, wenn du mit jemandem schreibst, der so, cool, Olli Schulz hat mir geantwortet und dann das so verbreitet, dann denke ich, warum schreibst du mit mir? Ich dachte, du willst irgendwas wissen oder hast wirklich was auf dem Herzen. Aber dafür nehme ich mir nicht die Zeit, damit du dich damit brüsten kannst. Irgend so ein Blödsinn. Ich finde das wahnsinnig unangenehm, weil man ja gerne mit Leuten mal schreibt, aber das hat alles auch inzwischen so eine zweifelhafte Note bekommen, weil ich immer die Gefahr sehe, auch wenn Leute mir schreiben, neulich hat mir jemand geschrieben, ich würde misogyne Narrative benutzt haben bei der Johnny Depp-Geschichte. Und dann schreibe ich zurück und meinte, hey, wenn du so hoch anfängst, mich zu kritisieren, was ist mit Leuten, die wirklich Scheiße bauen? Und hab dann versucht, und dann habe ich schon gemerkt, wenn ich jetzt hier weiterschreibe, dann screenshotte, das ist so eine angespannte Stimmung. Das versaut einem manchmal den Spaß daran, auch mit Leuten privat noch zu diskutieren. Mhm. Ja, ach egal.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich antworte auch gelegentlich auf Nachrichten und versuche das immer sehr kurz zu halten. Meistens mache ich nur meine 3 Zeichen, genau wie du. Was machst du immer? Den Anker, glaube ich.
Ich mache immer Anker und so ein Peace-Zeichen mache ich ganz häufig. Und dann manchmal schreibe ich dann auch und manchmal schreibe ich auch zweimal. Aber wenn ich dann merke, der will auf irgendwas hinaus oder wartet jetzt drauf oder will oder auch so streitbare Leute und irgendwann ist dann auch so der Punkt, wo ich dann nicht mehr antworte. Wo ich dann denke, okay, du erwartest jetzt hier irgendwas, was ich dir leider jetzt nicht geben kann, weil es nun mal ganz, ganz viele Nachrichten sind, vor allem auf Instagram, die man bekommt und man sich einfach die Mühe machen will, kurz mal zu antworten. Aber diese Monologe, das ist alles sehr, sehr viel. Wir haben aber auch alle gerade sehr, sehr viel Zeit. Und deswegen habe ich auch noch ein paar Songs rausgesucht, die ich auf die Fidi- und Bumsi-Liste packen will.
Eieieiei, machst du das heute oder
ich wie? Ich pack's auch in der Mitte. Ich muss mal kurz Nena raufpacken mit Zurück in die Zukunft. Ich finde, das ist ein schöner Song. Ich weiß, da gab's gerade irgendwelche Verwürfnisse, weil sie mit Salve Nadu geschrieben hat. Ist mir egal. Sie macht tolle Musik. Ich kann nicht sagen, ich will mich dazu auch eigentlich gar nicht äußern. Ich fand den Song schön und den möchte ich raufpacken. Und Georg auf Lieder heißt der Mann, hat einen Song gemacht. Den haben mir ganz viele Leute geschickt. Den lieben ganz viele. Der Song ist Alexandra und den würde ich auch gerne auf die Fidi- und Bumsi-Liste packen.
Ich habe noch zwei kleine Nachträge zur letzten Sendung am Sonntag. Da habe ich davon erzählt, dass wir in der Sendung, also in der Fernsehsendung, Corona-Tests gemacht haben. 12 Stück und dann waren die positiv.
Ja.
Und von
ja.
den 12 Positiven waren dann am Ende nur noch 10 positiv. Und das hat uns in große Aufregung versetzt. Also wir haben angefangen mit Schnelltests, weil Dr. Drosten gesagt hat, gute Idee, macht das mal. Und das ist tatsächlich für uns eine super Idee, weil man so die Produktion am Laufen halten kann. Und nicht diese PCR-Tests machen muss, wo die Labore überlastet werden, sondern die Schnelltests macht man direkt vor Ort. Und ja. die haben auch eine ganz gute Trefferquote. Jetzt hatten wir aber offensichtlich, wahrscheinlich, als Erste, die das gemacht haben, in Köln und vielleicht sogar deutschlandweit, eine fehlerhafte Batch. Das heißt, wir haben 40 oder 50 Tests gemacht und wir hatten 12 positive. Und dann, das kann doch nicht sein, dass sich hier 25% unserer Leute angesteckt hat. Das kann doch nicht sein. Und jetzt haben die alle einen fucking PCR-Test nochmal gemacht, sind alle quasi mit einem roten Kopf und klopfendem Herzen nach Hause gefahren, haben das ganze Wochenende wahrscheinlich sich isoliert zu Hause, weil sie gedacht haben, sie haben Corona. Und von allen Tests, die positiv waren, alle negativ im Nachhinein beim PCR-Test.
Krass, aber wie kommt denn das zustande? Dann sind die so mangelhaft, die Tests.
Nee, das Labor sagt, es kann sein, dass es irgendeine fehlerhafte Batch war. Es kann ja sein, dass irgendwelche Sachen, die Striche, die da drauf sind, das sind ja wie so Schwangerschaftstests, wo man dann irgendwie Speichel, den man dann doch im Rachen abgestrichen hat, oder so ein Rachenabstrich, das wird da drauf gemacht vom Fachpersonal und vielleicht waren die Tests entweder übersensibel oder stimmte irgendwas nicht damit oder waren falsch gelagert. Auf jeden Fall waren es 12 Tests, die irgendwie falsch ausschlugen. Das hat uns das war echt hart. Also die letzte Sendung musste wirklich mit Ersatzleuten und wir hatten wirklich nur niemanden an der Kamera, also wirklich viele Leute ausgefallen. Regisseur wieder nach Hause gefahren und so.
Reden. Hat mir ausgesprochen gut gefallen, muss ich ganz auch nochmal kurz sagen. Wir müssen nochmal kurz, ich möchte selber darüber reden. Du musst nicht. Daniel Ryan Spalding war in der Sendung, darüber muss ich nämlich mal kurz reden.
Ja.
Den kanadischen Komiker, da habe ich mich so drüber gefreut, den wir schon vor vielen Jahren, schon vor 2 Jahren, 3 Jahren mit seiner It's So Berlin Nummer extrem abgefeiert haben und den ich seitdem auch verfolge und der seinen ersten deutschen Fernsehauftritt, glaube ich, bei dir in der Sendung, Kavik.
Ja, das war ganz toll. Das war wirklich, muss ich sagen, echt gut. Wirklich gut. Also fand ich, hatte einfach...
Ja, es hat mich so gefreut, weil ich finde, der passte da auch so schön rein in dieser Rolle. Und das ist für alle, die den nicht kennen, muss ich auch noch mal kurz sagen, schaut euch seine Sachen auf YouTube an. Er hat wirklich einen fantastischen Humor und hat schon so oft mich zum Lachen gebracht mit seinen, wie sagt man so, in Bits oder, ja, mit seinen Sachen, die er so macht. Und deswegen muss ich das kurz erwähnen. Das war wirklich eine große Überraschung für mich, den in deiner Sendung zu sehen. Ganz toll.
Naja, auf jeden Fall waren die Tests am Ende dann alle doch negativ. Und jetzt testen wir einfach weiter und gucken, also wir sind so ein bisschen so eine Versuchsanstalt hier mit diesen Schnelltests. Hoffentlich wird das jetzt beim nächsten Mal nicht wieder so ungenau, weil also 97,6% soll das wohl sein, die Genauigkeit.
Ja.
Und ich würde mir wünschen, dass es auch dabei bleibt und nicht bei 25%, weil das war echt hart. Also es ist echt auch teuer.
Es ist ja jetzt der zweite Impfstoff draußen. Also die zweite Firma meldet jetzt einen Impfstoff an mit 94%iger Sicherheit oder ähnlichen. Hast du das auch gehört?
Habe ich noch nicht gehört. Kann man sich da entscheiden, welchen Impfstoff man nimmt oder was?
Also der eine hat, wie gesagt, noch 1% mehr Sicherheit, wird so gesagt. Er ist gerade heute in den Nachrichten gewesen. Es ist also ein entscheidender Schritt, sagt Karl Lauterbach. Habe ich auch irgendwo gehört für die Medizin, dass es jetzt bereits 2 Impfstoffe gibt. Es soll jetzt bald auch noch einen dritten geben. Den kriegst du aber nur in der Shisha-Bar von Flair, der hat also hier auch, weil das ist für die Rapper natürlich jetzt auch ein Ding. Shisha-Tabak ist gut, aber Impfstoff zu machen, da sind jetzt die ersten bereit, von Capital Bra und ähnlichen sich einen verpassen zu lassen wahrscheinlich. Das wäre doch geil, wenn ein Rapper einen Gegenimpfstoff anbieten würde, oder?
Ja, genau wie Capital Bra Pizza macht, irgendwie also, hat er dann auch so eine Impfstoffmarke, so eine eigene, die dann 94,2% wirksam ist.
Oder du kriegst bei Netto das Ganze nochmal günstiger. Irgendwie direkt an der Kasse. Dass du bei Netto dann irgendwie für einen halben Preis irgendwie nochmal, aber auch eine halbe Sicherheit. Keine Ahnung, was da noch mit Panschereien und was da so losgeht. Auf alle Fälle, ohne das jetzt so witzig zu machen zu wollen, kann das ja alles schon mal ganz gut sein, wenn das bald wirklich in die Wege geleitet wird.
Naja.
Eine letzte Nachricht habe ich auch noch in der Boulevardpresse gelesen, wollte ich noch reden. Die Tochter des norwegischen Königs ist einem Sexschamanen erlegen. Und
ich finde, dass du das nicht bist.
Ja, und ich ärgere mich. Warum? Also, wem gibt es noch außer mir, der diese Position vereinnahmt? Das will ich mal ganz kurz hier bitte in den Raum. Warum ist der Sexschamane... Und was macht der? Was kann dieser Sexschamane? Auf alle Fälle, das norwegische Königshaus ist in absoluter Unruhe. Da sind auch dramatische Sachen passiert. Ich habe das nur kurz überflogen. Auf alle Fälle ist er ein Wunderheiler. Er legt seinen Penis auf schmerzende Stellen, auf Wunden.
Was ist, wenn meine Seele schmerzt? Was macht man dann mit dem Penis?
Auf alle Fälle habe ich Folgendes dazu entdeckt. Es gibt einen norwegischen Arzt, indischer Herkunft irgendwie, der hat sich diesem Schamanen mal angeguckt und hat so die Aussagen von dem mal auseinandergenommen. Kann man sich angucken. Ich weiß gerade nicht, wie der Typ heißt alles. Habe ich nur kurz gesehen. Der Schamane behauptet, Frauen, die mit vielen verschiedenen Männern geschlafen haben, brauchen eine innerliche Reinigung, eine Säuberung, und das würde er übernehmen. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich auch mit seinem Penis. Ja. Das ist auch, es ist wieder die Zeit für Geistesheiler, für Schamanen und für alle Freaks, jetzt wo die Menschen so orientierungslos sind. Da müssen wir überlegen, ob wir nicht selber auch da eine Alternative anbieten.
Ob wir nicht vielleicht vom Podcast-Business ins Schamanengeschäft wechseln. Es ist wahrscheinlich am Ende eine Sache, die ähnlich gut funktionieren würde, schätze ich mal, für uns beide.
Wir können ja noch einen zweiten Podcast machen, wo es nur so um Schamanenkram geht.
Aber den müssen wir exklusiv über die Plattform von Prinz Markus von Anhalt vertreiben. Der macht jetzt nämlich irgendwie Inspirator-Business. Habe ich mir letztens durchgelesen, bin ich nachts irgendwie hängen geblieben auf Facebook, dass Prinz Markus von Anhalt, der Zuhälter-Typ, der irgendwie in Dubai immer abhängt und so, weil er in Deutschland, glaube ich, von der Polizei gesucht wird, dass der jetzt auch so ein Berater-Ding, das Erfolgsgeheimnis kann man jetzt lernen. Man muss aber vorher 100 Stunden, 100 Videos sich angucken und irgendwelche komischen Live-Calls mitmachen mit ihm und seinem Team. Und dann muss man dafür Geld bezahlen und dann hat man aber eine super Vertriebsinformation.
Also bei den Live-Calls wäre ich schon mal gerne dabei. Ich habe auch gerade viel Zeit. Also wenn mich da mal einer reinbringen kann in die Live-Calls, wenn ein Kollege so ein Seminar gibt oder so und ich so verkleidet, ich meine, das ist doch, ob es jetzt so ein Wallraff, so ein Original, also ein Online-Wallraff gibt, der so zu Zoom-Calls.
Ja, Olli Pocher macht das doch immer. Das ist doch sein neues Ding.
Ja.
Der nimmt die Leute im Internet auseinander und hat herausgefunden, dass da viel Kultur ist.
Das war natürlich eine starke journalistische Arbeit von ihm. Ich würde sagen, wir sind fast durch mit unserer kleinen Mittwochssendung.
Ist das
ich
so? Würde,
oder noch nicht, Jan?
Ja, ich hätte noch zwei, drei Sachen, hätte ich noch zu besprechen, aber wir können die uns auch auf den Sonntag schieben. Mir ist das egal. Ich wollte noch sagen, dass wir im Studio Mäuse haben und ich nicht weiß, was wir machen sollen dagegen. Und
eine Studiokatze.
Ja, ich weiß nicht, da muss sich auch einer drum kümmern. Und ich weiß nicht, ob ich das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier zutraue. Und ich frage mich bei diesen ganzen komischen Vertriebstrainings, auch Jürgen Höller und so, diese ganzen, was ist denn eigentlich, wie viele Millionen Menschen arbeiten denn im Vertrieb und wie dumm müssen die bitte alle sein, dass es so viel Angebot gibt an Leuten, die irgendwelche Vertriebsseminare anbieten und für unglaublich viel Geld.
Ja, ich glaube, es gibt viele Leute, die diese Seminare anbieten, aber ich glaube, so viel bleibt da gar nicht über für die. Ich glaube, inzwischen ist das ziemlich offensichtlich. Also bei Jürgen Höller ist einfach offensichtlich, dass er wahnsinnig ist und dass das alles sehr viel Quatsch ist. Und ich glaube gar nicht, ich glaube vielmehr, dass die viel mehr aufmerksam bekommen haben durch diese fantastische Dokumentation der Motivationscoach irgendwie und dass man das fasziniert sich anguckt, aber so viele Leute sind es gar nicht mehr. Ich glaube auch diese Kollege da, nochmal, der hat doch auch mal so einem, ich weiß nicht, wie der heißt.
Die Baulichtbrüder, ja klar, aus Koblenz.
Ja, die wollten da alle, es ist alles, glaube ich, auch mehr Schein als sein.
Aber die sagen immer, dass die super erfolgreich sind und die haben Rezepte und erklären einem immer so Begriffe, wo man immer denkt, ja, okay, ich wusste zwar, was Marketing ist, aber dass da jetzt irgendwie noch Demarketing und Pre-Marketing gibt, wo ich immer denke, die zweite Ebene ist komplett selbst ausgedacht. Also komplett einfach improvisiert.
Völlig. Na klar, da sind auch ganz viele Jobs einfach ausgedacht. Der ist der Assistant Personal Rescue Manager oder was weiß ich, wie die sich so nennen. Irgend so eine Kacke, weißt du, so, wo du denkst, aha, das ist der also, der ist, das ist der.
Ja, ansonsten, habe ich mich total über das ganze viele Bolognese-Feedback gefreut.
Ach so, ja, mich haben ein paar Leute gefragt nach einer vegetarischen Alternative.
Und ich muss eine Sache für die Ehre mal eben kurz sagen. Es ist ja im Witze-Game ist es ja oft so, dass man vorgeworfen bekommt, jetzt wo die Sendung wieder läuft, kann ich mich ja da mal ganz kurz zu äußern, dass man oft vorgeworfen bekommt, man klaut Witze und so. Ne? Also weil jemand das irgendwo anders schon mal bei Twitter gelesen hat oder irgendwie schon mal gesehen hat, auch schon mal was Ähnliches gedacht hat. Und ich muss eine Sache mal ganz kurz gerade richtigstellen. Ich habe in der letzten Sendung einen wirklich guten Witz gemacht. Und ich schwöre bei allem, was mir hoch und heilig ist, dass dieser Witz nicht geklaut war, sondern ich mir den einfach ausgedacht habe, beziehungsweise der einfach ausgedacht wurde in unserem Kreis. Nee, ich gebe zu, ich habe mir den ausgedacht. Vielleicht, also
Welcher Witz war das denn?
Und zwar war das der Witz, es ist ja auch kein nichts Dolles, aber dieses Trump-Video, wo er diesen komischen YMCA-Tanz macht, das er selbst gepostet hat. Und dann habe ich am Tag danach schon in die Telegram-Gruppe, die wir damals schon hatten, reingeschrieben, das sieht aus, als würde er zwei Typen gleichzeitig einen runterholen. Das haben auch noch andere Leute bei Twitter geschrieben. Und jetzt habe ich diesen Witz genommen und habe ihn in die Sendung gebracht, in der letzten Sendung. Und es hat irgendein Freak geschrieben, das hat er in irgendeiner amerikanischen Show auch gesehen und wir hätten den Witz daher geklaut. Und ich so, ja, ganz ehrlich, erstmal guckt hier keine amerikanischen Shows, um da Witze herzubekommen.
Ey, ganz ehrlich, ich mache diese Sendung hier mit dir seit 8 Jahren. Wie viele Gags mir geklaut worden sind und ich das offensichtlich gesehen habe. Mal ernsthaft jetzt. Ich habe mich nie beschwert darüber. Aber ich habe vor einem Jahr einmal ein Bild gesehen, 2 Fliegen mit einer Klappe. Und da war ein Pilot mit einer Augenklappe. Der Typ zerrt heute noch davon, dass ich seinen Gag irgendwie 8 Stunden in meiner Story hatte. Und er redet heute noch irgendwie alle 5 Monate darüber, was für eine krasse Sache das war, dass ich das gemacht habe. Aber über die Jahre hinweg wurden so viele Sprüche und Sachen eingenommen. Ich glaube, auch Fernsehkonzepte wurden entwickelt hier aus dieser Sendung. Ne?
Naja, es ist auf jeden Fall will ich einmal ganz kurz sagen, es gibt hohe ethische Standards tatsächlich, auch wenn man das nicht glaubt. Und wenn man irgendwo, wenn wir irgendwo einen Witz sehen und denken, der ist aber gut, den wollen wir in die Sendung haben, dann wird derjenige einfach angeschrieben und dann wird gefragt, ob man den haben kann für Geld. Und wenn nicht, dann halt einfach nicht. Das ist so unser Ding. Und wenn geklaut wird, gibt es hier richtig Schläge im Team bei uns. Wollte ich einmal kurz hinterlegen. So, jetzt ist die Musik zu Ende. Jetzt habe ich fast alles gesagt, was ich auf dem Zettel habe. Der Rest ist dann für Sonntag aufgehoben. Da sind wir nämlich wieder da bei Spotify. Übrigens, heute ist der 18.11. Heute ist Corona-Demo in Berlin. Hoffentlich stehen mehr als 5 Polizisten vorm Reichstag.
Das hoffe ich auch und hoffentlich sind nicht so viele Idioten da. Wir verabschieden uns. Sonntag sind wir mit einer schönen, pickepacke, vollgefüllten, geilen, großen Milchtüte wieder für euch da. Timo Hauer hat noch ein Intro geschickt. Und das Intro, liebe Grüße mal an Timo Hauer, ist aber so schön, dass ich das heute als Outro spielen möchte und mich damit verabschiede auch. Macht's gut, habt eine schöne Woche, Restwoche.
Bis dann. Auf Wiedersehen, tschüss, auch von mir, bis Sonntag.
Das war Fest und Flauschig, präsentiert von der DKMS. Olli und Jan besiegen gemeinsam Langeweile. Besiege du mit uns Blutkrebs und registriere dich jetzt unter dkms.club.